Ja, einen wunderschönen guten Abend. Es geht weiter in unserer Reihe in der Charakterschmiede Gottes. Und ich finde das, ehrlich gesagt, ganz großartig, dass wir uns hier 9 Wochen lang Zeit nehmen, um 2 Bibelverse auszulegen. Das ist mal echte Bibelarbeit. So viel kann drinstecken in nur einem einzigen Satz. Es lohnt sich also, Bibel zu lesen. Ich lese den Satz am Anfang nochmal vor. Er steht im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22 bis 23. Die Frucht, die Gottes Geist hervorbringt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Heute geht es also um die Treue. Wie kann unser Charakter geprägt werden von Treue? Und was ist Treue überhaupt? Als ich die 9 Begriffe nochmal durchgesehen habe, ist mir aufgefallen, dass wir heute zum ersten Mal ein Wort haben, das in den Köpfen von Menschen nicht nur positiv besetzt ist. Also, wenn man die anderen sich anschaut, Liebe findet jeder gut. Friede und Freude sowieso. Geduld, Güte, Großzügigkeit, dagegen hat eigentlich niemand was einzuwenden. Das sind eigentlich Dinge, die jeder gut findet und auch in seinem Leben sehen möchte. Mit der Treue ist das gar nicht mehr so eindeutig. Natürlich wünscht sich jeder, treu zu sein. Zum Beispiel in einer Ehe, in einer Partnerschaft, aber auch in der Arbeit an anderen Stellen. Und man erwartet natürlich auch, dass der andere treu ist. Aber gleichzeitig höre ich immer öfter, und das auch von Christen, eine gewisse Skepsis gegenüber dem Konzept von Treue. Insbesondere der Idee von einer lebenslangen Treue. Man bezeichnet das dann oft als ein bisschen antiquiert, nicht wirklich praktikabel, wirklichkeitsfremd. Und das tut man ja mit Begriffen wie Liebe, Friede oder Freude nicht so. Und es gibt sogar bei der Treue so ganz negative Wortverbindungen, wie zum Beispiel die Nibelungentreue. Ja, also das ist eine fatale, falsche Treue, die letztlich nur ins Verderben und in den Untergang führt. Da müsst ihr das Nibelungenlied mal in seiner Gänze lesen. So diese ganzen alten Rittergeschichten, wo es um Treue bis in den Tod geht. Egal ob für die Guten oder für die Bösen und egal wohin das führt. Dieses Wort von der Nibelungentreue wurde schon von Kaiser Wilhelm gebraucht, als die Deutschen in den Krieg ziehen sollten. Ja, und da ging es eben um die Treue zu den Bündnispartnern. Und dann in der Nazizeit ist es besonders beliebt geworden. Ein Kampfwort der Nationalsozialisten. Und die SS zum Beispiel hatte sich das Motto gesetzt, unsere Treue ist unsere Ehre. Und deswegen gibt es natürlich viele Leute heute, die sagen, naja, mit der Treue, das ist so eine zweischneidige Sache. Und das nicht nur, weil es von den Nazis mal missbraucht wurde, sondern auch, weil man um sich herum heute in seinem persönlichen Umfeld immer öfters erlebt, dass treue Versprechen in die Brüche gehen oder scheitern. Gerade natürlich treue Versprechen zwischen Ehepartnern. Steffi und ich, wir sind ja auch schon lange verheiratet. Unser treue Versprechen ist glücklicherweise noch nicht in die Brüche gegangen. Wir sind Gott dankbar dafür. Aber wir kommen aus sehr unterschiedlichen Familien. Und wir haben mit diesem Treueversprechen sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Steffi ist ein Scheidungskind. Sie hat das schon früh als Teenager erlebt, dass ihre Familie auseinandergebrochen ist und das trotz aller Treueversprechen, die am Anfang da waren. In meiner Familie ist es anders gelaufen und ich bin Gott sehr dankbar dafür. Ich durfte im letzten Jahr zusammen mit meinen Eltern die goldene Hochzeit feiern. 50 Jahre verheiratet und das ist heute, glaube ich, alles andere als selbstverständlich. Und ich denke mal, dass ihr ganz ähnliche Erfahrungen der einen oder anderen Art selber auch gemacht habt in euren Familien. Positive oder negative, erfreuliche oder auch schmerzliche. Und vielleicht hast du das selber auch schon erlebt. In deiner Ehe, in deiner Beziehung, in einer Freundschaft, dass jemand dir untreu war oder dass du selbst untreu gewesen bist. Und dann wirst du wissen, wie weh das tut. Und dann hast du wahrscheinlich trotzdem noch diesen Wunsch im Herzen, echte Treue zu erleben. Du wünschst dir die Erfahrung der Treue und gleichzeitig ist da diese Angst da, geht das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Oder riskiere ich nicht nur neue Enttäuschungen, neue Verletzungen, wenn ich das mit der Treue überhaupt noch versuche? Und deswegen gibt es, glaube ich, bei vielen Leuten heute eine große Zurückhaltung gegenüber diesem großen Wort Treue. Und vielleicht auch eine Angst, sich wirklich einzulassen auf dieses Experiment. Jetzt will ich an dieser Stelle schon mal sagen, dass es bei dem Wort Treue natürlich nicht nur um Ehepartner geht und auch nicht nur um Beziehungen, sondern ich möchte das Wort auch ein bisschen weitergreifen. Das hat auch ganz viel mit vielen anderen kleineren Bereichen unseres Alltags zu tun. Also zum Beispiel darin, dass Absprachen, die du machst, auch wirklich verlässlich sind. Dass Aufgaben, die du übernimmst, auch wirklich zuverlässig erledigt werden. Dass Geld, das dir anvertraut wird, auch ehrlich von dir verwaltet wird. Dass Geheimnisse, die jemand dir anvertraut, bei dir auch wirklich gut aufgehoben sind. Dass du zu anderen hältst, auch wenn sich jeder von ihnen abwendet. Dass du nicht leichtfertig aufgibst, wenn ein Projekt oder eine Aufgabe oder irgendwas, an dem du arbeitest, dir entweder zu schwierig oder zu langweilig wird. Das alles sind Bereiche, in denen Treue eine Rolle spielt. Aber natürlich, wir denken oft sofort auch an die Beziehung zwischen zwei Menschen, in denen sich, glaube ich, alle diese verschiedenen Facetten von Treue ganz exemplarisch widerspiegeln. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Ehe oder auch Beziehungen zwischen Menschen ein ganz wichtiges Übungsfeld für das, was Treue bedeutet. Und ich glaube, dass solche Partnerbeziehungen auch ein Gradmesser sind für diese Angst, die in vielen Menschen drinsteckt, vor der Treue. Zumindest wenn ich nach dem gehen darf, was ich von Paaren höre, die verheiratet sind oder vorhaben zu heiraten, sich überlegen, ob sie heiraten wollen, da merken wir in diesem Bereich vielleicht noch stärker als in den anderen, dass diese Charaktereigenschaften, von denen wir hier reden, keine Qualitätsmerkmale von uns selbst sind oder Leistungen, die wir erbringen können. Dann würden wir alle sofort abhaken und sagen, das kann ich nicht. Sondern deswegen reden wir von einer Frucht des Heiligen Geistes. Etwas, was nur Gott in uns schaffen kann. Steffi und ich haben diesen Trauvers gewählt aus 2. Korinther 4. Ich kann ihn dummerweise nicht ganz auswendig, zu meiner Schande. Er ist aber auch sehr lang. Aber es geht ungefähr so. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, damit durch uns entstünde die Erkenntnis Gottes im Angesicht Jesu Christi. Der zweite Teil ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Der erste Teil, Gott, der sprach, Licht möge aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Dieser Gott, der aus dem Nichts durch sein Wort geschaffen hat und durch seinen Geist, der kann auch Treue in untreuen Seelen wie uns hervorrufen. Aber fangen wir mal ganz vorne an bei der Wortbedeutung. Was ist eigentlich mit Treue gemeint? Denn man kann ja das anfragen, was haben die Nazis damit gemeint oder die Nibelungen? Aber wir wollen hier in der Kirche natürlich fragen, was hat sich Gott denn dabei gedacht? Und dazu lohnt sich natürlich ein Blick in die Bibel. Das Grundwort, das in der Bibel verwendet wird für Treue, das hat in der Bildwelt etwas mit Festigkeit zu tun. Fest sein. Treu sein bedeutet fest sein. Beständig, verlässlich. Also zum Beispiel ein Felsen, der in der Erde ruht, der ist treu. Ein Grashalm, der im Winde weht, der ist nicht treu. Oder eine Wasseroberfläche, wo man einsinkt, wenn man drauftritt, die ist nicht treu. Aber ein zugefrorener See, auf dem man laufen kann und tanzen kann, der ist treu. Das wäre so das Bild. Das Tanzen ist mir übrigens wichtig, weil wenn wir an Festigkeit denken, dürfen wir nicht an so eine starre Festigkeit, die völlig unbeweglich ist und wo alles dann nur noch so einfriert wie bei Eis, ja, sondern eine feste Grundlage, auf der man dann auch tanzen und springen kann. Und wenn man in die Bibel guckt und wo taucht zum ersten Mal das Wort treu auf, dann landet man bei einer Bibelstelle, wo Gott als treu bezeichnet wird. Und interessanterweise geht es da auch sofort um eine Beziehung, nämlich die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel und um den Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Ich lese das mal vor aus 5. Mose 7, Vers 9. So sollst du nun wissen, das ist die Rede an das Volk Israel, also so sollst du nun wissen, liebes Volk, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit hält bis ins tausendste Glied denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Also hier wird auch gesagt, woran sich die Treue Gottes zeigt, nämlich dass er den Bund hält und die Barmherzigkeit, die liebevolle Zuwendung. Gott steht zu seinem Volk durch gute und durch schlechte Zeiten hindurch. Und wenn man in der Bibel weiterliest, dann merkt man, dass in der Tat gute und schlechte Zeiten kommen. Sehr gute und auch sehr schlechte. Die Treue Gottes wird auf echt harte Bewährungsproben gestellt. Das Volk Israel erwidert die Liebe und die Treue Gottes nicht immer. Und es wird Gott sogar untreu. Nach menschlichen Maßstäben hätte man vielleicht schon längst gesagt, das hat keinen Sinn mehr. Die Luft ist raus. Die Chemie stimmt einfach nicht mehr. Aber Gott hält in Treue fest an seinem Volk. Und siehe da, wenn man der Geschichte der Bibel des Alten Testamentes bis zum Ende folgt und dann ins Neue hinein, merkt man, dass sogar aus der Asche, dem scheinbaren völligen Ende der Beziehung, dem Ende des Volkes Israel, aus einer zerstörten Stadt, einem in Asche liegenden Tempel, plötzlich wieder Neues entstehen kann. Eine neue Beziehung, eine neue Liebe. Es gibt ja einen sehr gerne verwendeten Trauspruch aus Hosea 2, Vers 19. Da sagt Gott zu seinem Volk, ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Das ist ein schöner Trauspruch. Wenn man genau hinguckt, ist dieser Spruch aber nicht zu Beginn einer wundervollen romantischen Beziehung, sondern nach dem Zerbruch. Ein Neuanfang. Gott sagt, du bist zwar untreu, aber ich will dir treu bleiben. Gott hält trotzdem fest an seinem Volk und das ist keine Nibelungentreue, die am Ende in den Untergang führt, sondern eine Treue, die zu neuem Leben und neuem Anfang führt. Und jetzt sehen wir in dieser Geschichte zwischen Gott und seinem Volk etwas Interessantes über die Treue. Wir sehen nämlich, dass das Wort Treue in der Bibel noch andere Übersetzungsmöglichkeiten hat. Also, ich versuche das mal darzustellen, nämlich die Treue Gottes ist ansteckend. Also stell dir vor, Gott ist treu, er ist fest, ja, wie ein Felsen. Und jetzt sind aber die, mit denen er in Berührung kommt und die, zu denen er eine Beziehung hat, die werden auch treu. Weil Gott fest und treu ist, werden auch die, die mit ihm in Verbindung stehen, treu und fest. Und das nennt die Bibel dann in der Übersetzung nicht Treue, sondern Vertrauen. Ist ja auch im Deutschen verwandt, ja, Treue und Vertrauen. Sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Oder auch Glauben. Das Wort für Glauben ist auch dasselbe Wort in der Bibel. In unseren Köpfen was völlig unterschiedliches. Treue, Vertrauen, Glauben. Ja? Aber in der Bibel alles das Gleiche. Das zeigt nämlich, dass sich Treue irgendwie in der Beziehung bewährt und dann auch vermehrt. Und ich habe mir gedacht, ich will das mal irgendwie bildlich darstellen. Ich habe den Björn vor dem Gottesdienst spontan gefragt, ob er mir zur Seite steht, in einer kurzen bildlichen Vorführung. Also, man soll sich ja kein Bild von Gott machen, aber ihr müsst euch das jetzt mal rein mathematisch, geografisch, geometrisch vorstellen. Also, stell dich vor, Björn wäre Gott. Ja? Und jetzt ist Treue zunächst mal eine Eigenschaft von Björn. Björn ist sozusagen dieser feste, treue Charakter in sich selber. Der ruht in sich selber, der steht da wie eine Eins, ja, und ist in sich fest. Das ist die Treue Gottes. So, jetzt bleibt die Treue Gottes aber nicht alleine, sondern sie wendet sich jemanden zu. Also ich bin jetzt mal das Volk Israel oder der Guido, ja, und ich bin mehr wie so ein Grashalm. Ne, so, ich waber so im Wind, ja, so ganz unfest, ja. Und jetzt kommt der treue Gott und legt mir seine Hände auf und ich merke sofort, da ist was Festes, ja. Und ich versuche so rumzuwabern, aber ich merke schon, aha, ja. Er wendet sich mir zu in Treue und ich merke schon, das gibt mir Festigkeit. Und jetzt kommt das, was die Bibel Glauben nennt, nämlich, dass ich festmache an Gott. Ja? Und jetzt merken wir schon, es wird noch fester. Ja? Er ist fest und ich merke, wenn ich an ihm festmache, werde ich auch fest. Das ist das, was die Bibel Glauben nennt. Alles das gleiche Wort. Und das Schöne ist, durch diese Festigkeit, die dadurch in mein Leben hineinkommt, merke ich plötzlich auch, aus dem Grashalm Guido wird ein festerer Baum. Ja? Das heißt, die Treue Gottes färbt auf mich ab. Dadurch, dass ich in ihm Festigkeit finde, kann ich auch selbst ein fester Charakter werden. Und siehe da, aus meinem Glauben wird Treue. Treue zu Gott und dann auch die Möglichkeit, treu zu sein gegenüber anderen. Also so wird aus der Charaktereigenschaft Gottes eine Handlung, die auf mich übergeht. Ich antworte auf diese Handlung mit Glauben und Treue und erlebe, wie diese Treue mich selber prägt. Alles das gleiche Wort in der Bibel. Treue, Glauben, Vertrauen, Festigkeit, Zuverlässigkeit. Und deshalb sind Treue und Beständigkeit, Zuverlässigkeit, aber auch Glaube und Vertrauen irgendwie nicht voneinander zu trennen. Unsere Treue wächst mit unserem Vertrauen auf Gott. Paulus und Jakobus sind zwei sehr unterschiedliche Autoren des Neuen Testaments. Und sie beide zitieren in ihren Briefen einen Vers aus der Bibel, wo zum ersten Mal das Wort Glauben vorkommt. Ja, das ist nicht das Wort treu, sondern das Verb, was davon kommt. Und das kommt nämlich vor in der Begegnung von Abraham mit Gott. Und Paulus zitiert das Wort so: Abraham glaubte Gott und deshalb wurde er von Gott als gerecht bezeichnet. Also Abraham vertraut Gott, Abraham glaubt Gott und deswegen wird er von Gott als gerecht bezeichnet. Jakobus zitiert den gleichen Vers, versteht ihn aber anders und sagt, Abraham war Gott treu und das wurde ihm von Gott als Gerechtigkeit angerechnet. Und Jakobus sagt, daran sieht man, dass Glaube nicht nur was ist, was im Kopf passiert, sondern etwas, was sich auch in unserem Leben und in unserem Charakter auswirkt. Jetzt hat man sehr oft versucht, einen Keil zwischen Paulus und Jakobus zu treiben, aber das ist Unsinn, weil sie nur zwei verschiedene Aspekte des gleichen Wortes ausdrücken. Mein Vertrauen auf Gott und meine Treue, die sich in meinem Charakter widerspiegelt, sind zwei Facetten derselben Sache. Das eine kann man nicht vom anderen trennen. Und damit sind wir wieder bei der Charakterschule. Die Charakterschule. Was ist eigentlich ein Charakter? Das ist ja auch ein griechisches Wort und das kommt von prägen. Prägen. Ne? Also so wie man eine Münze zum Beispiel prägt, indem man das Bild eines Kaisers oder Königs oder heute eines Künstlers oder Politikers darauf drückt. Und das wird dann da eingeprägt. Und beim Prägen ist es natürlich wichtig, dass das Material, was prägt, fester ist als das Material, was geprägt wird. Sonst funktioniert das nicht. Ne? Also bei einem Siegel zum Beispiel, da wird das Siegeleisen ja noch in das flüssige Wachs hineingedrückt, solange es noch flüssig ist. Und dann wird es fest. Und darauf entsteht der Charakter, der Stempel. Also je fester das ist, von dem ich mich prägen lasse, und je fester die Prägung ist, also je fester ich mich damit verbinde oder damit verbunden werde, desto deutlicher wird der Charakter und die Prägung sein, die daraus erwächst. Nochmal formuliert mit dem Wort fest, je treuer mit dem Wort Treue, je treuer der ist, auf den ich vertraue, desto mehr wird mein Charakter durch Treue geprägt sein. Und jetzt ist ja die Frage, was ist das Gegenteil von Treue? Spontan würden wir sagen, das Gegenteil von Treue ist Untreue. Steht auch so in Wikipedia. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das Gegenteil von Treue ist nicht erst der bewusste Treuebruch, sondern das Gegenteil von Treue fängt sehr viel früher an. Es beginnt da, wo man sich gar nicht erst traut, sich überhaupt noch festzulegen. Es ist die Angst, sich überhaupt noch der Herausforderung der Treue zu stellen. Und deswegen glaube ich, dass das Gegenteil von Treue in unserer Zeit Unverbindlichkeit heißt. Der Wunsch, alles möglichst lange flüssig zu halten und geschmeidig, weil ich Angst habe, mir Optionen zu verbauen, wenn ich mich festlege. Ich möchte mal drei Stichworte nennen, mit denen man unsere Zeit beschreibt. Und da sehen wir, dass alle diese drei Stichworte eigentlich dieser biblischen Idee der Treue sehr deutlich entgegenstehen. Zum Beispiel, wir nennen unsere Zeit die Multioptionsgesellschaft. Kaum je zuvor hatte man als Mensch so viele Möglichkeiten gleichzeitig wie heute. Eine immense Vielfalt allein schon an Studiengängen, zwischen denen man sich entscheiden kann. Und glücklicherweise muss man sich gar nicht entscheiden, sondern man kann immer zwischendurch noch hin und her wechseln und verschiedene Seiten. Und man hat tausende von Optionen. Das ist schön, aber auch manchmal sehr, sehr schwierig. Es gibt jede Menge Parteien. Es gibt die unterschiedlichsten Vorschläge, wie man sein Leben gestalten soll. Es gibt Freizügigkeit bei der Wahl des Wohnortes und des Arbeitsplatzes. Es gibt 12 verschiedene Kinos mit den entsprechenden Filmen. Es gibt 300 oder mehr Fernsehkanäle, unzählige Internetplattformen. Es gibt Gemeindeformen und Gottesdienstkulturen jeder Spielart und Weise, wie bei einem großen Menü auf der Speisekarte. Überall bieten sich dir unzählige Möglichkeiten. Und die Lebenskunst von heute besteht eigentlich darin, dir möglichst viele dieser Optionen möglichst lange offen zu halten, ohne dich endgültig zu entscheiden. Soll ich Dienstagabend in meine Vorlesung gehen, ins Kino, auf die Party oder lieber doch zu Hause lernen? Das entscheide ich Dienstagabend, aber nicht heute. Und diese Art der Multi-Optionsdenken merken wir natürlich an ganz vielen Stellen. Ich arbeite ja hier im CT und auch an der Schule im Marburger Bibelseminar und ich merke es an beiden Stellen, zum Beispiel da, wo es um Mitarbeit geht, bei Veranstaltungen, bei Projekten, bei Freizeiten. Früher war das so, da hat man sich ein paar Monate vorher entschieden, angemeldet und dann war man mit dabei und dann hat man geplant, gemeinsam und entwickelt. Heute merken wir immer mehr, dass sich niemand eigentlich so richtig festlegen möchte. Wenn man fragt, kriegt man meistens die Antwort, na, ich weiß noch nicht, mal gucken, frag mich noch mal später. Und man weiß ja immer nie, ob dann vielleicht doch noch ein anderes und besseres und interessanteres Angebot kommt. Und selbst dann, wenn man sich festlegt, bleibt bis kurz vorher immer noch die Option, auszusteigen, abzusagen oder umzusatteln. Und versucht dann zu tauschen, zu improvisieren. Und weil alle so flexibel sind, findet man auch oft noch einen Tauschpartner. Und das ist ein Phänomen, das wir immer öfter und immer massiver beobachten, auch bei den Anmeldungen für unsere Schule zum Beispiel. Da haben wir immer noch einen Monat vorher, es sind alle Schulklassen voll und zwei Wochen vorher fehlen uns wieder 20 Schüler und drei Tage vorher haben wir dann wieder. Und das ist sehr spannend zu beobachten. Achte mal selbst bei dir drauf, wie oft du solche Formulierungen verwendest wie ja, mal sehen, ich schau mal. Ich werde es versuchen, wenn es geht, werde ich kommen, wenn ich es irgendwie einrichten kann. Das sind alles so Floskeln, mit denen man sich die Optionen offen hält und gleichzeitig aber der Treue die Türe verschließt. Und ich glaube, dass schon in diesen kleinen Entscheidungen ein ganz wichtiges praktisches Übungsfeld ist für das, was Treue ist. Nämlich die Frage, kannst du dich im Dschungel der Optionen für eine entscheiden und dann auch dabei bleiben? Denn wenn dir das im Kleinen nicht gelingt, dann wird es später auch im Großen sehr schwierig werden. Wenn es bei der Wahl zwischen Party und Lernen am nächsten Dienstagabend nicht klappt, dann wird es vielleicht auch später nicht in der Wahl klappen zwischen deinem Ehepartner und dem vielleicht viel attraktiveren anderen Angebot. Treue beginnt also schon jetzt, spätestens am nächsten Dienstagabend. Das Zweite, was uns im Wege steht, ist die Experimentiergesellschaft. Experimentalgesellschaft, so heißt es. Noch nie zuvor gab es so viele Möglichkeiten, etwas auszuprobieren, bevor man es wirklich festmacht. Wenn du heute was im Handel kaufst, kannst du es zu Hause in Ruhe ausprobieren und wenn es dir nicht gefällt, bringst du es wieder zurück. Im Fitnessstudio gibt es eine unverbindliche Testphase und dann erst musst du dich festlegen. Und keine Sorge, auch das für längstens ein Jahr. Ausprobieren ist das Motto und wenn es nicht gefällt, kannst du es zurückgeben. Viele Christen gehen zum Beispiel mit dieser Einstellung in eine Gemeinde. Erstmal ausprobieren. Mal gucken, ich bin neu in Marburg, ich gucke mir mal alles an, ich hoppe herum und manche finden sich plötzlich nach einem Jahr wieder und sagen, ich bin eigentlich immer noch nicht in der Gemeinde, weil ich so viel ausprobiert habe. Und Ähnliches passiert auch in Sachen Beziehungen. Erstmal ausprobieren und dann entscheiden. Aber das Problem ist, wenn du mit dieser Haltung in eine Beziehung reingehst und sagst, naja, erstmal ausprobieren, entscheiden kann man immer noch später, dann wird es später immer schwieriger umzuschalten vom Experimentiermodus zum Treuemodus. Denn wann ist eigentlich der Zeitpunkt da, wo du vom Ausprobieren zum Festlegen übergehst? Ist ja eine spannende Frage. Ich kenne ehrlich gesagt keine Christen, die sagen, One-Night-Stand, das ist für mich okay. Aber so One-Year-Stand oder so, das ist schon was anderes. Ja? Oder so ein 6-Monate-Stand vielleicht auch noch. Ja? Da kann man dann verhandeln, ab wann ist eigentlich eine Beziehung irgendwie dauerhaft oder nicht. Ja? Und wann bin ich sozusagen aus der Experimentierphase heraus. Aber wenn wir in die Bibel gucken, dann gibt es nur den One-Life-Stand. Ja? Spannende Herausforderung. Warum? Weil die Bibel weiß, dass Treue schon ganz am Anfang im Kleinen anfängt. Dass du am Anfang nachdenken musst über deine Lebensentscheidung. Und dass Treue schon in den kleinen Schritten anfängt und nicht erst bei dem großen Schritt zum Traualtar, vor dem dann auch die Leute immer mehr Angst haben. Denn was du in Wirklichkeit nicht ausprobieren kannst, ist ja, ob du einem Menschen ein Leben lang treu sein kannst. Das kannst du nicht ausprobieren. Das kann man nicht herausfinden. Das ist eine Entscheidung, die man zuerst treffen muss und sich dann drauf einlassen. Und dann ist es also keine Frage mehr des Ausprobierens, sondern des Durcharbeitens. Treue kann nur dann funktionieren, wenn man sich ganz grundsätzlich verabschiedet von dieser Mentalität des Probeabos. Man kann nicht sagen, ich bleibe dir treu, solange es funktioniert. Oder ich hoffe, dass es bei uns besser klappt als bei meinen Eltern. Die Treue sagt anders. Die sagt, ich werde zu dir stehen, auch wenn es nicht klappt. Ich werde bei dir bleiben, auch wenn es nicht gut geht. Weil dann werden wir gemeinsam daran arbeiten, dass aus dem, was nicht gut geht, wieder etwas wird, was gut geht. Und ich kenne viele, viele Ehepaare, die durch diese Phase hindurch sind. Ich kenne eigentlich kaum welche, denen das nicht so gegangen ist. Dass man irgendwann gemerkt hat, oh Mann, das ist richtig schwierig. Vielleicht sogar den Mut verloren hat, dass es überhaupt klappt. Aber dann, statt es wegzuwerfen, zu sagen, das ist der Moment, wo die Treue trägt. Jemand hat mal gesagt, es ist nicht wir, die unser Eheversprechen halten, sondern es ist unser Eheversprechen, was uns hält. Und ich glaube, es gibt Situationen, wo das stimmt. Und damit sind wir auch schon beim dritten Problem, mit dem wir zu tun haben, nämlich die Wegwerfgesellschaft. Wir sind es in unserer Zeit gewohnt zu sagen, wenn irgendwas kaputt geht, dann schmeiß es weg und kauf dir ein neues. Das ist billiger, als wenn du versuchst, es zu reparieren. Und diese Mentalität wirkt sich natürlich auch mehr und mehr in unseren Beziehungen aus. Dass wir denken, wenn irgendwas nicht klappt, dann ist es viel zu aufwendig, das wieder hinzukriegen. Es geht viel schneller, das wegzuwerfen und vielleicht woanders neu anzufangen. Oder auch in Projekten, an denen wir arbeiten. Zu sagen, wenn es keinen Spaß mehr macht oder wenn es mir zu schwierig wird, dann höre ich einfach auf und fange ein anderes Projekt an. Aber Treue ist gerade das Gegenteil von dieser Wegwerfmentalität. Treue sagt, wenn es schwierig wird, und das wird es auf jeden Fall, dann bleibe ich dran. Und gerade dann erweist sich meine Treue. Nochmal kurz zurück zu Gott. Erinnert euch nochmal, wie das bei ihm war und seiner Treue. Er hat sein Volk nicht weggeworfen, auch als es schwierig wurde. Nicht einmal dann, als es völlig aussichtslos schien. Er bleibt seinem Volk treu und hat um sein Volk gekämpft, auch wenn es ihn Mühe und Schmerzen gekostet hat und auch wenn es ihn am Ende den Tod gekostet hat, den Tod am Kreuz. Er war bereit, diesen Weg der Treue zu gehen. Bitte versteht mich nicht falsch an dieser Stelle. Ich möchte niemanden verurteilen, bei dem es in seiner Ehe zum Beispiel anders gelaufen ist. Das kommt immer wieder vor. Und wir haben im CT immer wieder Menschen begleitet, auch auf diesem sehr schmerzlichen Weg, der vielleicht dann in eine Ehescheidung führt. Und die Bibel lässt ja auch diese Option bewusst offen, aber nicht als eine Wahlmöglichkeit. Das ist eigentlich das, was Gott nicht möchte. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe auch niemand erlebt, der seine Ehe einfach weggeworfen hätte. Die meisten haben gekämpft und dann doch irgendwann aufgeben müssen. Aber in den meisten Fällen war es so, dass alle Beteiligten gesagt haben, die Weichen hätte man viel früher stellen müssen. Die Kultur der Treue hätte man viel früher einüben müssen. Man hat zu spät angefangen, Treue im Kleinen einzuüben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute darüber reden, wie Treue in deinem Alltag anfangen kann, selbst wenn du noch überhaupt nicht über irgendeine Beziehung nachdenkst, sondern in den kleinen Entscheidungen des Alltags. Das Gegenteil von Treue beginnt nicht erst da, wo ich untreu werde, sondern da, wo ich gar nicht erst das Wagnis eingehe, treu zu sein. Das Gegenteil von Treue ist die Unverbindlichkeit. Der Wunsch, mir immer alle Optionen offen zu halten. Die Angst, mich auf etwas festzulegen, was ich nicht ausprobieren kann. Und die fehlende Bereitschaft, an dem zu arbeiten, was unbequem ist, anstatt es wegzuwerfen. Jesus hat einmal diese schöne Beispielgeschichte erzählt, für das, was Treue ist. Er sagt, es war ein Herr, der hatte drei Knechte und der musste ins Ausland reisen. Dann hat er allen seinen Knechten Geld anvertraut. Und zwei davon haben mit dem Geld gearbeitet und als er wiederkam, haben sie gesagt, hier, da ist noch mehr draus geworden. Wir haben es eingesetzt, wir haben etwas gewagt und siehe da, es ist etwas draus geworden. Und dann sagt der Herr, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, deswegen kann ich dich über Größeres setzen. Und der dritte sagt, ich habe Angst gehabt. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe das Geld versteckt, hier kriegst du es wieder, ich habe nichts draus gemacht. Und dann sagt der Herr, du bist ein schlechter Knecht, ein unnützer Knecht. Du hast das Wagnis nicht gewagt, das, was ich dir gegeben habe, einzusetzen im Vertrauen. Die guten Knechte, sagt Jesus, ihr seid im Kleinen treu gewesen, euch kann man auch über Größeres setzen. Und ich glaube, diese Mentalität sollte uns tragen, wenn wir über Treue reden. In den kleinen Entscheidungen des Alltags Treue einzuüben, um dann zu merken, wenn ich das kann, dann kann ich auch mehr wagen, dann kann ich mich an Größeres herangehen, dann kann ich Treue einüben in den größeren und wichtigeren Entscheidungen. Wenn, wie Jesus es einmal sagt, dein Ja ein Ja ist und dein Nein ein Nein ist, dann ist es ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Treue. Wir haben, glaube ich, in dieser Predigtreihe schon öfters diesen weisen Kalenderspruch zitiert. Ich möchte es trotzdem nochmal machen, weil ich ihn wirklich gut und weise finde. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Ich hoffe, ich habe heute so eine kleine Saat ausstreuen können, einen Gedanken, der in dir arbeitet, die Lust auf Treue. Treue im Kleinen, Treue im Großen, Treue in den Verabredungen, die du nächste Woche mit anderen Leuten triffst, Treue in den Aufgaben, die du für die nächsten Monate, fürs nächste Jahr vielleicht übernimmst und Treue in den Beziehungen, in denen du vielleicht ein Leben lang lebst. Treue in der einen Beziehung, auf die du vielleicht zugehst, die ein Leben lang dauern soll. Und weil diese Treue nicht unser eigenes Werk ist, deswegen brauchen wir Gottes Heiligen Geist dafür. Wir werden uns jetzt Zeit nehmen, zusammen zu beten, Lieder zu singen. Und in dieser Zeit gibt es die Einladung, dass du nach vorne kommen kannst. Hier vorne sind Mitarbeiter, die gerne für dich beten, dass du diesen Heiligen Geist empfängst, dass er in dir wirkt und dass er in dir diese Frucht der Treue hervorbringt. Keiner von uns kann das. Wir alle würden scheitern an dieser Aufgabe. Aber Gott, der Licht aus der Dunkelheit hervorkommen ließ, der kann auch in dir den hellen Schein der Treue erstrahlen lassen. Herzliche Einladung zum Gebet.